Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Ich begrüße Sie zur Folge 7. 10 Jahre lang war sie evangelische Pfarrerin in Eppelheim. Seit Februar diesen Jahres ist sie Klinikseelsorgerin im psychiatrischen Zentrum in Wiesloch und hat damit ihren früheren Wunsch, irgendwann Klinikseelsorgerin zu werden, verwirklicht. Hallo und herzlich willkommen, Christina Blaskes.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr. Bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, schönen Dank fürs Kommen. Frau Blaskes, im Gemeindebrief von Eppelheim war zu lesen, was ich eben bei Ihrer Vorstellung schon angesprochen habe. Sie wussten, irgendwann werde ich Klinikseelsorgerin. Gleichwohl der Abschied von Eppelheim scheint Ihnen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, nicht ganz leicht gefallen zu sein.
Nein, der ist mir gar nicht leicht gefallen, denn es ist nicht leicht, aus 10 Jahre intensiver Gemeindearbeit wegzugehen. Es ist nicht leicht, und man könnte ja vielleicht sogar sagen dumm, ein wunderbar funktionierendes Team zu verlassen. Eine Arbeitsstelle, zu der ich immer wieder gesagt habe, morgens, wenn ich dorthin gegangen bin ins Pfarramt, es ist ein riesengroßes Geschenk, immer gerne hierher zu kommen, weil die Menschen, die mir dort begegnen, mir sehr am Herzen liegen. Es ist nicht leicht, gewachsene Beziehungen und so zu verlassen. Und trotzdem habe ich es getan.
Jetzt haben Sie gesagt, dumm. Das war sicherlich nicht gemeint im Sinne von dämlich oder sowas, sondern von, eigentlich ist es unklug,
eine kluge nachvollziehbar Geschichte vielleicht,
zu hinterlassen. Genau. Ja. Frau Blaskes, sehen und gesehen werden, das ist wichtig. Sie haben es schon rausgehört. Ich zitiere Sie gerade, so Ihre Kernaussage bei Ihrer letzten Neujahrsansprache. Entsprechend Ihr Wunsch, und jetzt zitiere ich erneut, dass sich die Eppelheimerinnen und Eppelheimer gesehen und wahrgenommen fühlen. Ein Wunsch, weil Sie vielleicht auch den Eindruck hatten, dass das nicht so richtig der Fall war und ist?
Das kann ich jetzt tatsächlich nicht unmittelbar an Eppelheim festmachen. Das ist eine ganz grundsätzliche Sache, dass ich wahrnehme, dass Menschen sich nicht in jeder Situation auf Augenhöhe begegnen. Und da kann ich gleich ganz theologisch werden. Und das war auch der Grund für diese, der Impuls für diese Neujahrsansprache, war der Jahreslosung. Über diesem Jahr steht, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Das ist ein unglaublich starkes Bild und ein starker Moment und hängt zusammen, wie so vieles in der Bibel, immer mit ganz vielen unterschiedlichen Geschichten und ganz konkret mit einer Frau, die Minderheit ist, die sowieso als Frau schon weniger Rechte hat, die Ausländerin ist und die in die Wüste geschickt worden war. Und dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Das ist eine ganz starke Aussage, die über diesem Jahr steht und die ich deshalb zum Thema gemacht habe. Nicht, weil ich meine, dass es in Eppelheim im Punkto Sehen und Gesehen wäre, schlechter wäre als irgendwo
das
anders.
Das wollte ich gerade nachfragen. Also ist kein spezielles Eppelheimer Phänomen, sondern ist ein gewisser gesellschaftlicher, ein Zeitbezug, da diese Verbindung herzustellen.
Ja,
da hat Ihnen das Losungswort ja eine gute Möglichkeit zu
auf
geben, sich
Fall.
Auf Neudeutsch zu performen an der Stelle. Ich würde aber trotzdem noch da dranbleiben, sich auf Augenhöhe begegnen, achtsam sein. Weitere Stichworte von Ihnen aus dieser Neujahrsrede, die nochmal herausgreifend, das sind ja auch gerade Wünsche und Forderungen von Menschen mit Einschränkungen bzw. Menschen mit Behinderungen. Wie haben Sie das in Ihrer Eppelheimer Zeit, Entschuldigung, erlebt? Klappte das?
Jein. Ich finde, Eppelheim hat ein grundsätzliches Problem, da komme ich auch später nochmal drauf, vielleicht.
Spannend.
Dass es aufgrund seiner Infrastruktur und seines So-Seins, seiner Art gebaut zu sein, es schon unglaublich schwierig macht, sich als behinderter Mensch, gar mit Rollstuhl oder so fortzubewegen.
Der, also Stichwort Barrierefreiheit.
Barrierefreiheit ist einfach an ganz vielen Stellen nicht gegeben. Mhm. An ganz vielen Stellen. Es gibt immer noch diese Läden, in die man nicht reinkommt, mit Treppen vorne dran und solche Dinge. Also das ist so ein Punkt. Da hat das, da kann das so nicht funktionieren. Da müsste unendlich viel passieren, dass es besser gehen könnte. Ja, ich habe aber auch immer wieder Begegnungen gehabt, Menschen erlebt, gerade innerhalb des kirchlichen Bezugs, die dort ins Pfarramt kamen, da kommt man ja immerhin rein und man kommt auch in die Kirche, wenn auch umständlich, wo das gelungen ist, das auf jeden Fall.
Beispiel?
Ja, also es kommen Menschen unterschiedlichster Lebenssituationen, mit körperlichen Gebrechen, sozial benachteiligt, von Armut bedroht oder obdachlos oder sowas, kommen ins Pfarramt und suchen manchmal einfach ganz konkrete Hilfe oder suchen auch das Gespräch. Und da finde ich, ist es zwar zum einen manchmal offensichtlich geworden, was alles fehlt, zum anderen manchmal aber auch möglich gewesen, ganz konkret in einer bestimmten Situation, sei es durch einen Geldbetrag oder sei es eben durch offene Ohren und Wahrnehmen weiterzuhelfen.
Diesen Gedanken oder Aspekt würde ich gern ein Stück weit verallgemeinern nochmal aufgreifen. Und nochmal komme ich auf Ihre Rede zurück. Das wichtige Sehen und gesehen werden, und jetzt zitiere ich nochmal, brauchen wir in unseren Familien, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, als Bürgerinnen und Bürger einer Stadt mit ihren jeweiligen Bedürfnissen, Interessen. So Ihr Appell. Frau Blaskes, das ist eine, wie ich finde, eine gelungene Kurzversion von Inklusion. Nun ist es aber so, dass gerade Menschen mit Behinderung eben eher nicht in der Ausbildung, am Arbeitsplatz oder als Bürgerinnen und Bürger gesehen werden, weil sie da kaum vorkommen. Und die beklagen das auch. Wie denken Sie darüber?
Ja, das ist ein großes Manko, auch sicherlich nicht nur von Eppelheim. Ich habe mich total gefreut über Ihren Satz gerade, dass Sie sagen, das klingt wie eine gelungene Zusammenfassung von Inklusion. Das war gar nicht so intendiert. Also ich habe nicht gedacht, jetzt schreibe ich mal was. Ja,
weil es wichtige Bereiche
enthält. Sondern es ist einfach, es ist so passiert und das freut mich eher, dass das einfach so im Fluss entstehen konnte, ohne intendiert zu sein. Dennoch finde ich es unglaublich wichtig. Das haben Sie gemerkt und das ist auch so. Ich finde es selbstverständlich wichtig. Und es ist leider alles andere als selbstverständlich. Da knüpfe ich an etwas, was ich weiß, was auch Frau Rebmann schon gesagt hat. Schulsituation in Eppelheim und Barrierefreiheit in unseren Schulen. Es ist nicht gegeben. So kann es schon von Anfang an nicht gelingen, dass Kinder hier einfach selbstverständlich in Eppelheim ihren Weg gehen können. Ja. Und das ist schade. Also sie sind, wenn sie die eine oder andere Beeinträchtigung haben, in der Regel irgendwo anders schulisch unterwegs. Mhm. Auch im Kindergarten geht es nur bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
Da sind zwar die Gebäude inzwischen meistens barrierefrei, aber der Stellenschlüssel lässt es nicht zu.
Ja, Stellenschlüssel und vielleicht zum Teil auch die Infrastruktur.
Die Infrastruktur.
Gerade auch bei neueren Gebäuden.
Genau.
Ja, da wäre es zum Beispiel nicht weit weg von unserem Aufnahmeort hier. Im neuen Kindergarten wäre es zum Beispiel auch schön gewesen, wenn es eine regelrechte kleine Pflegestation gegeben hätte. Oder eine andere Möglichkeit, um auch Kids, die vielleicht doch eine anspruchsvollere Einschränkung, also anspruchsvoller von der pädagogischen Betreuung, auch ein Stück weit pflegerischer Seite her, dem gerecht zu werden, ermöglicht
wird. Also das merkt man leider immer wieder, dass das überhaupt noch nicht selbstverständlich mitgedacht wird. Auch bei neuen Gebäuden nicht. Auch bei neuen, also barrierefrei heißt dann im Resümee, man kommt mit dem Rolli rein.
Ja,
damit und mit Glück kommt man auch auf die Toilette. Das ist schon
die zweite Und mit noch mehr Glück kommt man auch in den Zug rein und viele anderes oder auch mal ein höheres Stockwerk.
Und das ist genau.
Ja, also da ist noch viel grundlegende Arbeit zu machen. Aber trotzdem, Sie haben es gerade schon angedeutet, Frau Blaskes, was konnten Sie in Ihrer Rolle als Pfarrerin, ja auch Seelsorgerin, da in Eppelheim tun? Was bewegen, Impulse geben?
Die schnelle Antwort ist bestimmt viel zu wenig, weil auch mir das Thema viel wichtiger ist, als ich es mir wirklich auf die Fahne schreiben konnte oder getan habe. Das ist immer so eine Sache und das ist auch so ein Grundsatzproblem, dass alle engagierten Menschen immer viel zu viel zu tun haben. Ja. Das merke ich, das ist so ein Handicap wirklich, ja. sage ich jetzt sehr bewusst so, was immer wieder Dinge verhindert oder die Energie rausnimmt. Und dann braucht es solche Menschen, die da wirklich vorne dran stehen.
Das merkt man auch ganz stark, auch aus meiner Erfahrung, aus in Eppelheim.
Ja, das merkt man in Eppelheim an ganz vielen Stellen. Mhm. Ein paar Dinge sind gelungen und manche haben sich uns selbstverständlich vor die Füße gelegt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, auch im Anschluss an das vorhin Gesagte, die Konfirmandinnenarbeit. Mhm. Da ist es zum Glück selbstverständlich, dass wer konfirmiert werden möchte, bei manchen möchten es die Eltern, weil die Kinder gar nicht in der Lage wären, das jetzt für sich so aktiv zu entscheiden, dass das geht. Mhm. Und dass alles dafür getan wird, dass die an dieser Zeit so gut es geht, so weitgehend wie möglich teilnehmen können. Und da wirklich ziemlich viel in Bewegung gesetzt wird immer und manches auch inzwischen einfacher geworden ist durch bauliche Veränderungen und so. Also dass die Kirchentür zum Beispiel, das ist auch in meiner Zeit gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen einladende Gemeinde werden. Wenn wir einladende Gemeinde, dann müssen die Türen offen sein. Und das ist immer noch so leider, dass die Haupttür der Kirche zwar eigentlich sehr häufig offen ist, aber da kommt man nicht rein, wenn man gehbehindert ist. Aber man kann zu Öffnungszeiten im Pfarramt bitten, dass man über den Fahrstuhl in die Kirche kommt und die Seitentür ist jetzt mit einer automatischen Türgriff. So kleine Dinge sind das.
Also wenn es dort jetzt örtlich flotter ginge, wäre auch nicht schlecht, weil man muss ja schon gucken, ist jemand da, mit dem Fahrstuhl hoch, aufmachen, rüber. Fall. Man muss vorher ein bisschen organisieren, aber wichtig ist ja, dass man auf Aufgeschlossenheit trifft und nicht zu hören bekommt, geht nicht und vielleicht nur da und da. Also dass da viel
diese,
auch...
Und diese Aufgeschlossenheit, die erlebe ich sehr also innerhalb der Kirchengemeinde. Und, aber es ist deshalb noch nicht alles automatisch offen, leider. Ja. Was auch ein guter Ansatz war und leider in der Corona-Zeit dann wieder etwas versackt ist, war im Rahmen eines Diakonieausschusses dann der runde Tisch der Diakonie, in dem er Menschen aus Eppelheim zusammenkamen und ihre Positionen und überlegt haben, was braucht es denn an Diakonischem im Eppelheim. Das fand ich einen super Ansatz und ist leider aber auch, es war ja auch da so, wer kam dahin? Die schon bis über die Stirn mit Arbeit zu sind und eigentlich gar keinen Raum mehr für noch mehr Projekte haben. Was daraus entstanden ist, ist der Diakonie-Wegweiser für Eppelheim und der ist sehr, sehr, sehr gefragt. Das war mal eine wirklich gute Sache.
Anfänglich habe ich es mitgekriegt, wurde dann aber vom kleineren Kreis weiterentwickelt.
Genau, also das war eine sehr nachgefragte Broschüre, die auch immer noch aktuell ist, aber dann würde jetzt irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man sie wieder aktualisieren muss. Mal sehen.
Oder vielleicht auch nochmal eine interaktive Online-Form
draus macht. Das wäre jetzt ganz auch dran. Das war damals noch gerade auf der Kippe von man hat es noch lieber in der Hand. Da hat sich ja in den letzten 5 Jahren viel verändert.
Und dann vielleicht noch mit dem Angebot, vielleicht auch gerade für ältere Interessierte oder Neugierige, vielleicht sogar noch eine Anweisung oder eine Hilfe zu geben, wie man online recherchiert, wenn man reinkommt, um dann so ein Angebot nochmal besser nutzen zu können. Ja. Ja, mal im Hinterkopf behalten. Sie haben ja aufgeschlossene Nachfolgerin und ich habe mir gerade eine Notiz gemacht.
Ja, sehr gut, genau. Ja, unbedingt. Gut.
Ich würde an der Stelle gern die Kurve kriegen zu Ihrem neuen Wirkungsfeld, Ihrem neuen Aufgabenbereich. In Ihrer neuen Wirkungsstätte, dem psychiatrischen Zentrum Nordbaden, steht die Seelsorge als Teil des Pfarrberufs stark im Vordergrund, vielleicht noch stärker als hier. Haben Sie mal an irgendeiner Stelle geschrieben, so kann ich mich erinnern. Ja. Sie haben es dort in Wiesloch mit Menschen mit psychischen bzw. psychiatrischen Erkrankungen und Behinderungen zu tun. Nun weiß man, dass sich gerade diese Leute mit diesem Einschränkungsbild besonders oft sozial stigmatisiert und ausgegrenzt, also eher exkludiert als inkludiert fühlen. Was sind denn Ihre Hauptziele in den Begegnungen und Gesprächen dort?
Ich sage vorab etwas, was mich sehr, sehr zum Nachdenken bringt in meiner neuen Arbeit. Ich begegne ganz vielen Menschen. Ich habe, Gott sei Dank, viel Zeit für Gespräche mit Menschen. Das ist mir unendlich wichtig und das ist im Gemeindeleben manchmal gar nicht so einfach, diesem Kernanliegen den gebührenden Raum zu geben.
Weil doch viel andere ganz ritualisierte genau. Geschichten.
Das ist dort jetzt, ich habe da auch viele Dinge rundherum, aber es ist dennoch anders. Also es ist viel konzentrierter und viel mehr Zeit, weil das ist die Kernaufgabe. Mhm. Ich bin ganz vielen Menschen schon begegnet in dieser kurzen Zeit und manchmal kommen wir dann ja so ins Gespräch auch über das hinaus, wo kommt denn jemand her und sowas. Und ich bin überrascht, wie oft mir der Ortsname Eppelheim begegnet ist, und zwar von Menschen, die ich bis dato nicht einmal gesehen hatte, die ich nicht kenne. Und dachte, ja, so ist es. Ich betrachte mich jetzt nun wirklich nicht als perfekt und als, ich habe bestimmt nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber ich bin doch, glaube ich, auf jeden Fall offen für Begegnungen. Aber ich habe festgestellt, ganz viele Leute habe ich nicht wahrgenommen, konnte ich nicht wahrnehmen, wusste ich nichts von. Finde ich, hat mich sehr berührt.
Was
Oder berührt mich
sind denn
nun.
zu vermutende Gründe, dass das während Ihrer Zeit als Pfarrerin hier nicht zustande kam und Sie dort Menschen aus Eppelheim jetzt als Klienten oder als Ihnen Anvertraute
Ja,
erleben?
dass ich, dass die Brücke von psychischer Not und Bedürftigkeit zu Pfarramt
Ja.
keine selbstverständlich gegebene mehr ist, das war in anderen Jahrhunderten anders. Da war Seelsorge immer die erste Anlaufstelle, das gibt es noch
Ja.
zum Teil. Und dass wir als Pfarrerinnen darauf angewiesen sind, dass Menschen sich in irgendeiner Weise bei uns bemerkbar machen oder jemand auf sie aufmerksam macht, weil es
Ja.
tatsächlich unmöglich ist,
Ja.
alle
Also,
zu finden.
ja, mich bringt
Aktiv.
es so auf den Gedanken oder auf das Konzept der gemeindenahen psychiatrischen Anbindung
Ja.
oder gemeindenahen
Ja.
psychiatrischen Anlaufstelle. Ich will jetzt gar nicht von
Genau.
Ambulanz sprechen. Irgendwo muss man ja auch,
Genau.
Entschuldigung, Kirche im Dorf lassen. Aber so wie Sie es jetzt
Das
schildern,
wäre mein
wär das ne
ganz, ganz großes, jetzt
ein
kommen wir zwar
Weg?
ein bisschen von der Frage ab, aber ich finde es
Ja.
wichtig, ganz, ganz wichtiges Anliegen war es die ganze Zeit hier, sowohl eine Sozialberatung als auch eine
Ja.
psychosoziale
Ja.
Anlaufstelle gleich im Pfarramt integriert oder
Ja.
nebendran oder irgendwie so, das wäre so gut, das wäre
Ja.
so gut. Und es war auch immer wieder, es gab immer wieder ideelle Ansätze
Ja.
dazu, die aus irgendwelchen Gründen dann es nicht auf die
Ja,
oberen Ränge der
ja.
Tagesordnung geschafft
Vielleicht
haben.
auch um seelsorgerisches
Ja.
Angebot, aber auch administrative Bedarfe, Zusammenspiel mit
Ja.
anderen, um auch mehr Einbindung,
Ja.
Integration zu ermöglichen. Wir wissen ja, dass dort, wo Strukturen angeboten werden, eine wertschätzende Einbindung oder Integration angeboten
Ja.
wird, dass das sehr hilfreich ist für Menschen in
Auf jeden
Seelennöten,
Fall.
ja, um jetzt sage ich mal wieder zu gesunden oder
Ja.
aber um stärker zu werden,
Ja.
resilienter zu werden.
Auf jeden
Wir
Fall.
würden Sie auch so
Auf
sehen.
jeden Fall.
Ja, da haben
Ja.
wir ja schon einen zweiten Punkt, der irgendwo im Hinterkopf verankert wird.
Ja, genau.
Gut, es ist heutzutage alles eine Frage auch der Kosten, des Kostenaufwands, wie viele Patienten mit welchem Problem haben Wohnen, Anspruch auf Betreuung, Begleitung, ja, und die Budgetschlüssel spielen eine Rolle. Aber vielleicht ändert sich jetzt ja was.
Genau.
Insgesamt sind ja Reformen in der Diskussion, aber das ist ein weites Feld, da kann man vielleicht mal an anderer Stelle nochmal diskutieren.
Ich sage gerade noch einen Satz
Ja,
zur
sehr, sehr
Psychiatrie, ne,
gerne,
weil das jetzt
sehr
ein bisschen
gerne.
hinten
Ja,
runtergeht.
klar.
Also da bin ich, das ist sehr, sehr angenehm. Ich bin Angestellte weiterhin der Kirche,
Ja.
also bin Mitarbeiterin der Kirche. Das heißt, ich bin in einem System, aber nicht Teil des Systems der Psychiatrie Wiesloch. Das ist
Ja.
eine Joker-Position, die sehr, sehr angenehm ist. Wir sind gewünscht dort, wir werden unterstützt dort, wir werden wahrgenommen als wichtige Personen. Ich sage wir, das ist katholische Seelsorge, evangelische Seelsorge und auch muslimische Seelsorge.
Ja.
Und wir sind, wenn ich dort bin, oder das gilt für die anderen genauso, ich bin
Verstehe.
diejenige, die Zeit hat, die keinen Therapieplan befolgen muss, die nichts, die Schweigepflicht hat, ganz
Ja.
wichtig, wo man auch relativ spontan Termine bekommen kann und die keine Medikamente verschreibt und also
Also
außerhalb des
losgelöst.
Systems
Ja.
läuft und nochmal eine Anlaufstelle auf einer anderen Ebene ist und natürlich auch sehr auf dieser geistlichen Ebene, wenn es um
Ja.
die Fragen nach Glauben und Gott und geht dann natürlich ganz besonders.
Also ein Ansatz nicht zwischen den Stühlen mit vielen Knirschen manchmal verbunden, sondern Sie sagten ein Joker,
Joker, ja.
ja. Aber Sie sind ja trotzdem interdisziplinär ein Stück
Ja,
weit
über
eingebunden.
Ethikkommissionen, diese
Ja,
Dinge,
Sie
natürlich.
müssen ja
Und
schon auch,
im Gespräch und
ja,
mit Geschäftsleitung und allem,
ge
natürlich.
genau.
Genau, wir sind keine Gegenspieler.
Ja.
Das nicht, ne? Aber wir sind
Das
nicht
wäre ja
Teil.
auch
Ja,
kontraproduktiv, weil ich
nein, auf jeden Fall.
gerade Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen haben ja häufig, andere auch, klar, aber haben häufig von der Erfahrung her ein sehr feines Gespür für Dissonanzen. Das macht es eher schwierig, genau, dann für sich einen Weg zu finden, einen Sicherheitsanker, genau, zu kriegen. Also da muss man zusammenspielen.
Ja. Auf jeden Fall mit den Sozialarbeiterinnen, mit Ärzten, mit Pflegenden, auf jeden Fall. Aber niederschwellig zusammenspielen, das ist richtig. Das geht auch
gut. Interessant.
Ja.
Auch da würde ich jetzt als nächste Frage eine Spur noch grundsätzlicher werden und deshalb auch mal grundsätzlich gefragt. Es war ja schon ein Stück weit raus, und Frau Blaskes, zum einen würden Sie sich selbst, also ich will den Bogen jetzt wieder schlagen zu meinem Anführungszeichen-Thema, dem Inklusionsthema, sehen Sie sich selbst als Inklusionsanhängerin? Das zum einen, zum anderen, wie positioniert sich da eigentlich die evangelische Kirche?
Ja.
Ich weiß, keine einfache Frage, aber vielleicht mögen Sie
doch. Das geht ganz, das geht schon. Also ich habe auch bin dem auch noch mal nachgegangen in der letzten Zeit. Es taucht immer mal wieder auf. Inklusion wichtig, Inklusionsbeauftragte, gibt es auch alles. Mhm. Es gibt tatsächlich erst aus dem Jahr 2022. September 2022, das fand ich eigentlich erschreckend, dass erst dann ein Papier, das heißt EKD-Texte 141, Inklusion gestalten, Aktionspläne entwickeln. Mhm. Und dann habe ich noch nachgeschaut, was macht denn die eigene, wofür steht denn die eigene Landeskirche ganz offiziell? Und die sind da schon viel länger dran.
Ja.
Seit 2015 ganz explizit und 2019 dann nochmal erneuert. Die haben sich sehr auf die Fahne geschrieben, Aktionspläne zum einen zu schreiben, aber auch umzusetzen. Und wo das tatsächlich passiert immer mehr, ist im Bereich leichte Sprache. Da wird wirklich richtig viel getan, begegnet mir auch immer wieder. Und Sehen und Hören sind so Punkte, die ja sehr wichtig sind. Kommunikation ermöglichen. Das ist ja auch in dem Bereich Glauben, Theologie, Teilnahme an Gottesdiensten, an Kreisengruppen etc. Da ist ja genau
das ein Teil davon.
Da die Barrieren abzubauen. In den Kirchen gibt es, in den meisten Kirchen gibt es Induktionsschleifen für Hörgeräte und diese Dinge. Aber eben auch diese Sache mit der leichten Sprache und auch gucken, wo kann man auch eben im Konfi-Unterricht, wo das zwar irgendwie dann alle irgendwie machen, aber da gibt es auch Konzepte inzwischen, wie kann man wirklich inklusiv arbeiten und so. Da passiert schon einiges.
Frau Blaskes, können wir uns darauf freuen, Sie mal mit einer Predigt in leichter Sprache zu hören?
Ja.
Vielleicht auch noch gegendert?
Ja, also das mit dem Gendern,
ich jetzt in Verlegenheit.
Nö, das mit dem Gendern, das versuche ich sehr.
Ja.
Da habe ich auch eine Tochter, mindestens eine, die mir da auf die Finger haut.
Schön.
Aber das ist auch gut so. Aber da bemühe ich mich sehr drum, gelingt mir nicht immer. Die leichte Sprache, die ist, fällt mir schwerer, weil ich eine Sprachliebhaberin bin und mich auch gerne verkünstle in Sprache.
Ja.
Aber da ist mir auch die Psychiatrie eine gute Lehrmeisterin.
Mhm. Also ich weiß, warum ich gefragt habe, weil es bei Ihnen ja schon so einen intellektuellen Touch auch gibt. Ne?
Genau,
ja.
Und ich gebe das zu, ich kann es sehr genießen, wenn ich mal als Beerdigung, da hat man ja das ganze Spektrum von jedem Milieu.
Ja.
Und ich kann das eine und das andere total genießen. Also wenn es wirklich Menschen, ganz bodenständige, unverbildete, einfache Menschen mit klaren Gedanken gibt, da Worte zu finden, wie manchmal aber auch in Literatur und Kunst zu schwelgen dabei. Ich kann beides genießen, ich kann beides ein bisschen.
Ziel dürfte ja immer sein, sprachlich zu berühren.
Sprachlich zu berühren. Und in der Psychiatrie muss ich das. Und da darf es A nicht zu lang und B nicht zu kompliziert werden. Weil auch die sehr intellektuellen Menschen, gerade wenn sie dort sind, in einer Verfassung sind, die geringe Konzentrationsspannen zulässt. Und da ist wirklich die Kunst, finde ich, und wirklich Herausforderung, nicht zu platt zu sein, aber dennoch einfach. Das ist meine Herausforderung gerade. Ja, darauf freuen weiß ich nicht, aber ich übe daran.
Wir sind gespannt, vielleicht passiert da ja mal was und gucken wir mal, wie das so rüberkommt. Was habe ich mir dann noch vermerkt zur Frage der Inklusion und zum Praktischwerden? Was würden Sie denn sagen, jetzt mal auch ein bisschen über Kirche, evangelische Kirche hinaus gedacht?
Ja.
Was ist Frau Blaskes? Und dann auch von wem zu tun, damit wir zu mehr Teilhabe, zu mehr selbstverständlichem Miteinander und das nicht nur in Absichtserklärung, egal ob kompliziert oder leichter Sprache kommen, sondern eben auch im richtigen Leben.
Ja, das ist die richtig, richtig schwierige Frage.
Ja.
Und da merke ich ja, da bin ich berufswegen ja dann tatsächlich wieder eine Frau des Wortes und das, da muss ich mich mal von lösen und überlege, ja klar, das eine ist, es braucht zu allem Geld und da sind alle möglichen Stellen zuständig und das ist ein großes Manko, dass oft Sachen mit unglaublich viel Formalismus, Bürokratie, unendlichen Wegen verbunden sind, da könnte ich jetzt auch Stories erzählen, das ist extrem hinderlich und nimmt immer denen, die Anlauf nehmen, die Fahrt.
Mhm.
Deshalb komme ich mehr und mehr wieder dazu, jede Person da, wo sie gerade ist, in genau dem eigenen Umfeld, genau mit den Menschen, die sie gerade umgibt, genau mit denen, die mir gerade begegnen, dass ich, und das ist dann ganz theologisch, mit jedem Menschen auf Augenhöhe versuchen möchte zu begegnen. Und
das ist schon mehr der individuelle Ansatz.
Das ist ein ganz individueller Ansatz, weil ich den anderen, die Notwendigkeit des anderen sehe, aber da bin ich nicht visionär genug, um den Weg vor Augen zu haben.
Mhm.
Eigentlich blöd, denn biblisch gesprochen, das ist mir nochmal so klar geworden, haben wir ein Inklusionsbuch ohne Ende. Wenn wir überlegen, und da gehe ich jetzt doch ganz in die Weite und sage, es für möglich zu halten, es für möglich zu halten, dass Menschen, denen man das im ersten Moment nicht zutraut, ganz große Kapazitäten haben, die wir entdecken müssen und dass das möglich sein müsste, dass die Fähigkeiten derer, denen man es nicht im ersten Augenblick ansieht, wahrgenommen und gefördert werden.
Und manchmal auch, es gibt unter Menschen mit Behinderung Einschränkungen kluge und weniger kluge.
Natürlich.
Ja, weiß man alles Potenzial. Aber es ist auch, oder was mich immer wieder auch beeindruckt, ist manchmal die schlichte, bodenständige Präsenz von Menschen mit Einschränkungen, die vielleicht nicht die intellektuellen Überflieger sind, aber durch ihr So-Sein eine sehr, sehr, sollen sagen, bodenständig machende Wirkung haben und einen bisweilen, weil ich neige manchmal auch ein bisschen dazu, zu überdrehen, die einem so wieder ein bisschen runterbringen und einem klar machen, Mensch, um was geht es denn eigentlich?
Das habe ich so oft erlebt, also wie bei so ein kleines Kaffee einfach so in der Zeit, als ich Zeit dazu hatte in Eppelheim gemacht, einfach Tisch raus, Leute hin.
Mhm.
Und da war eine junge Frau da, die eindeutig, sichtbar, spürbar für alle Sinn, mehrfach Einschränkungen hat.
Ja.
Man hört es auch an der Sprache.
Mhm.
Die hat eine so unglaublich wohltuende Wirkung immer auf diesen Kreis gehabt, durch das, was sie gesagt hat, wie sie gedacht hat, wie sie war.
Mhm.
Oder was ich mich manchmal frage, ist, wer inkludiert eigentlich wen?
Mhm.
Und das finde ich einen wichtigen und nachdenkenswerten Ansatz, aber auch immer jeweils da, wo es uns gegeben ist und wo wir darauf stoßen. Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die Einschränkungen haben, die ganz große Gabe haben, inklusiv zu sein mit denen, die das nicht raffen.
Ja.
Die in ihrer Welt gefangen sind und
ohne große Aufsätze daherzureden, sondern im Geschehen.
Im Geschehen. Mhm. Und einfach dadurch, dass die Menschen dazu bewegen, inklusiv zu handeln oder zu werden, weil die Notwendigkeit da ist oder weil es einfach doch plötzlich vor Augen ist.
Bin ich ganz bei Ihnen. In anderen Ländern sind die skandinavischen, aber nicht nur, da gibt es da ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit.
Ja.
Also, dass wenn, Anführungszeichen, Normalmensch, Mensch mit ohne Einschränkung, an irgendeiner Stelle, Behörde zum Beispiel, oder auch in einem Café was will, dass da ein Mensch mit Einschränkungen ihm erstmal ein Kurzprogramm anbietet, ein Kurzprogramm, du kriegst deinen Kaffee oder du kriegst den Antrag, wenn du dich einen Moment lang auf leichte Sprache einlässt, dann kann ich dir das ausgeben und dann sind wir beieinander. Ja, also da wird das zurückdelegiert, eigentlich klingt, also verkehrte Welt, in Anführungszeichen, vielleicht ganz richtig, klingt ungewöhnlich im ersten Moment, hat aber Charme, wie ich finde.
Ja.
Vielleicht müssen wir in die Richtung auch mit viel Fantasie, da nehme ich uns zum Beispiel auch als Projektgruppe gar nicht aus, ein bisschen weitergehen. Noch einen Schlenker würde ich gerne machen, Frau Blaskes. Sie gehören selbst auch zum Kreis der Angehörigen von Menschen mit Einschränkungen. Ihre Tochter, Sie haben mir erlaubt, es anzusprechen, ist behindert, sie ist Rollstuhlfahrerin. Direkt kann ich Ihre Tochter nun gerade nicht fragen, aber vielleicht können bzw. dürfen Sie was dazu sagen, nämlich, wie hat Ihre Tochter die Zeit in Eppelheim erlebt?
Ja, vieles klang schon an. Ja. Also sie die ist in der in Neckargemünd in der SAH zur Schule gegangen, weil das hier nicht möglich war. Stephen Hawking, ne? Stephen Hawking Schule in der, genau. Weil dort es völlig selbstverständlich ist, sich wie auch immer zu bewegen und auch Tagesformschwankungen akzeptiert werden und nicht, sie war nämlich nicht immer völlig im Rollstuhl, sondern manchmal konnte sie ein bisschen laufen und manchmal nicht. Inzwischen ist sie ganz Rollstuhlfahrerin, aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber dass das einfach da ganz klar seinen Platz hatte. Es war für sie unglaublich schwierig, sich in Eppelheim alleine fortzubewegen, weil die Bordsteine
schon vorhin angesprochen.
Also einmal erst oft nicht flach sind und dann auch meistens schräg sind einfach. Also dass man einfach unglaublich viel Kraft braucht und wenn man die nicht eindeutig hat,
die Balance zu halten.
Es war, ich habe sie häufig mit dem Auto an den Betriebshof gefahren, weil es nicht selbstverständlich war, dass man hier an den Betriebshof, damit sie in den richtigen Bus kam. Und weil es nicht selbstverständlich war, dass man von hier mit dem Rollstuhl mitgenommen werden konnte, weil es keine Rampen gibt.
Ja.
Und diese Dinge. Also das ist, das waren so ganz basale Dinge, wo es wirklich richtig schwierig war. Sie hat uns auch immer in der Kirche darauf aufmerksam gemacht, wo was blöd ist. Und das war sehr, sehr, sehr hilfreich. Sie hat mitgemacht bei den Inklusionstagen, bei den Konfis. Das war sehr, sehr toll. Das ist auch was total wichtig
bei den
ist.
Mobilitätsübungsgeschichten.
Da war sie halt super klasse, weil sie extrem gut Mut machen konnte, mit dem Rollstuhl dann auch sich wirklich zu bewegen.
So geht das,
und solche so geht das. Und das war total klasse. Das finde ich auch immer noch was unheimlich Wichtiges, das mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt. Und das andere ist, wo es super geklappt hat, ist im Tischtennis. Sie spielt auf Landesebene oder spielte, im Moment macht sie nicht mehr, auf Landesebene Tischtennis im Behindertenverband und brauchte da eine Trainingsmöglichkeit. Und da hat sie in Eppelheim trainieren können und hat einen Schlüssel bekommen und Tischtennis und die Rudolf-Wild-Halle, das hat gut geklappt.
Das ist doch schon mal ganz
gut. Und das war auch sehr selbstverständlich. Das war wirklich...
ohne große Hürden überwinden.
Und ohne groß... Ja, genau. Ohne Bürokratie. Einfach so.
Also vom Fazit her, mal so angenommen, Fazit Ihrer Tochter, da gibt es schon Einschränkungen, Hürden, Barrieren, aber doch auch okay im Großen und Ganzen.
Ja, oder? Also es liegt nicht an den Menschen, es liegt an der Infrastruktur, dass es schwierig ist.
An der Struktur, ja.
Und da ist noch nicht genug Power dahinter, das zu verändern.
Ja, interessant. Dankeschön. Eine Schlussfrage habe ich an Sie, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich würde dieser Schlussfrage auch gern was Persönliches, eigentlich gehört sich das nicht als Moderator, aber trotzdem, ich nehme jetzt mir eine Ausnahme, liebe Frau Blaskes, was Persönliches voranstellen. Ich war noch ein ziemlicher Knirps. Da hat mir eine im gleichen Haus wohnende, recht betagte Diakonissin, wenn ich da so sagen darf, wahrscheinlich war sie gar nicht so alt, aber kam mir damals so vor, die hat mir ein Buch geschenkt von Helmut Gollwitzer, dem evangelischen Theologen, Schriftsteller, aber auch Sozialist, ja, wenn ich es richtig sehe.
Ich auch.
Und das Buch ist das Buch »Und führen, wohin du nicht willst«. Das hat er damals als Bericht oder als Erlebnisroman über seine Kriegsgefangenschaft geschrieben. Diese Geste, dieser Diakonissin zum einen natürlich, aber das Buch als solches und Helmut Gollwitzer als Persönlichkeit haben mich stark beeindruckt. Gollwitzer ist mir bis heute wichtig geblieben. Gibt es eine Persönlichkeit, Frau Blaskes, die Sie besonders beeindruckt hat bzw. noch beeindruckt?
Oh, spannende Frage.
Danke.
Also in meinem theologischen Werdegang war es eine Weile auch durchaus Gollwitzer.
Ach, tatsächlich.
Schätze ich sehr. Aber auch Menschen wie Dorothee Sölle zum Beispiel, weil ich eine Weile...
Auch eine streitbare Persönlichkeit.
Sehr, sehr streitbare Persönlichkeit, die ja auch ganz neue Dimensionen mit hineingebracht hat, nämlich die Politik und Theologie verbunden hat. auf eine gute Weise, wie ich finde. Da muss man nicht mit jedem Text und mit jedem Ding, aber es braucht ja diese etwas radikaleren Personen.
Die hat ja auch, glaube ich, zugespitzt.
Die hat sehr zugespitzt, auch mit auch ihr Ehemann Fulbert Stefensky. Das sind Menschen, die in ihren Worten unglaublich gut Dinge auf den Punkt bringen und mich immer wieder bewegen, wenn ich sie lese. Ja, und ja, das ist es eigentlich. Mir fallen bestimmt noch ganz viele ein, aber die fallen mir jetzt gerade zuerst ein.
Die sind gerade präsent.
Die sind mir jetzt gerade präsent.
Sicher kein Zufall.
Ja. Nee, das glaube ich auch nicht.
Frau Blaskes, schönen Dank für unser interessantes, munteres Gespräch. Danke für die Antworten. Danke fürs über den Gartenzaun hinausdenken. Zusammenbringen, Aufgaben, die Sie in Eppenheim hatten, auch Sichtweisen auf Erleben in Eppenheim und jetzt die neuen Herausforderungen in Wiesloch, Menschen, wo Sie Menschen mit in seelischen Nöten, wo Sie sagen, begleiten, betreuen. Sehr spannend, sehr interessant. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben und Gast waren. Ja, vielen Dank und vielleicht kann man sich ja zum späteren Zeitpunkt, wenn das Thema, jetzt sage ich mal, Umgang mit Menschen mit psychischen Einschränkungen nochmal in anderen Weise wichtig wird, oder aber wenn es um leichte Sprache geht auf der Kanzel, vielleicht kommt man ja nochmal irgendwie zusammen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ja, vielen Dank auch. Danke für die Gelegenheit. Hat mir viel Freude gemacht und es macht mir immer Spaß, mir konkret Dinge nochmal, Dinge reflektieren zu müssen. Das macht man nämlich andauernd. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken.